Ja, bekanntlich lernt man Menschen ganz neu kennen, wenn sie Hunger haben. Man kann da sagen, man lernt sie neu kennen, wenn sie entweder zu wenig haben oder zu viel haben. Darum habe ich jetzt trotzdem den Mut zusammengenommen, euch hier zu begrüßen zu dem Thema vom Fasten. Das braucht wirklich Mut. Wie gesagt, wir können ja schon nett sein miteinander, aber wenn es ums Essen geht und wenn jemand Hunger hat, dann lernst du ihn einfach neu kennen. Da sind plötzlich alle guten Vorsätze irgendwo nicht mehr so da. Und trotzdem, genau darum möchte ich den Mut zusammennehmen, weil ich glaube, Essen ist eben mehr, als dass es uns einfach Energie gibt, damit das Herz weiter schlägt. Die Bibel selber bestätigt das. Aber bevor, damit ich es nicht vergesse, eine kleine Repetition vom letzten Mal. Ist jemand das letzte Mal da gewesen, wo ich das in die Luft aufgehabt habe? Also, kann mir jemand auf eine poetische Art sagen, was das ist? Ein Ruder. Das ist zu wenig poetisch. Also, ich habe es so genannt. Achtung. Das ist meine Strategie, zum Vorwärtskommen auf dem Wasser. Mit einem Bötchen. Okay. Und ich möchte, dass wir diese Definition ein bisschen behalten, wenn wir das Ruder anschauen und uns fragen, was ist meine Strategie, um die Nähe von Gott zu suchen? Was ist meine Strategie, um seine Stimme besser zu hören? Ich fände es jetzt richtig cool, da Reihen zu machen und dann kommen einfach alle für und erzählen von ihrer Strategie. Aber das ist ein bisschen unvorbereitet, darum erzähle ich jetzt ein bisschen. Und zwar über das Fasten, weil ich glaube, das Fasten ist tatsächlich Fasten und Gebet eine Strategie, zum offen werden für die Stimme von Gott. Es gibt ganz viele Geschichten und es gibt ganz viele Zeugnisse von Leuten, die das als Werkzeug entdeckt haben, die Nähe von Gott zu suchen. Auf eine Art, was sonst nicht geht. Und ich möchte sagen, es ist nicht nur eine Frage von deinem Bauch, sondern es ist eine Frage vom Herz und von deiner Seele. Gutes Essen, das wissen wir alle. Und jetzt, ab jetzt, wo ich das gesagt habe, darfst du das zugeben, ohne dass du dich unfromm fühlst. Gutes Essen ist Seelsorge. Das einfach mal, das dürfen wir heute jetzt einfach mal zugeben. Wir sind Menschen, das ist so eingerichtet, und gutes Essen ist Seelsorge. Wir dürfen wegkommen von dieser Illusion, dass es nur um unseren Bauch geht. Es geht um unsere Freude. Die Bibel selber bezeugt das. Lasst uns mal, wie der Paulus hier predigt und über Gott redet. Aber er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt. Also er predigt hier zu Völkern, die Gott noch nicht kennen. Und er stellt Gott ihnen vor, wie gut dass er ist. Und auf welche Art, dass sie ihn eigentlich schon kennen. Und er sagt weiter, er zeigt ihnen immer wieder, dass er lebt, denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die gute Ernte. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. Bei dem Thema vom Fasten und Gebet müssen wir zuerst mal ehrlich darüber werden, was Essen für uns bedeutet. Es ist viel mehr als nur ein Buch, sondern Essen ist Seelsorge. Es gibt uns Freude inne. Und in dem Punkt, wo wir da ehrlich werden mit uns selber, merken wir, dass nicht nur Essen mehr ist, sondern dass auch im Fasten und Gebet um mehr geht als nur um den Buch, sondern es geht darum. Und ich möchte es heute so ausdrücken. Im Fasten zwingst du, das ist ein bisschen hart gesagt, aber im Fasten zwingst du deine Seele, ihre ganze Freude, bei Gott zu suchen. Sogar, wenn es ums Essen geht. Vielleicht kannst du dir das gar nicht vorstellen, dass Beziehung zu Gott so intensiv und dass du von ihm so viel Freude und so viel Leben überkommst, dass es sogar über den Tellerrand rauswächst. Aber dann ist Fasten gar nicht vielleicht mal der Moment, wo du sagst, ja, jetzt mache ich das, sondern wo du viel mehr dann auch fragst, welche Art von Beziehung habe ich denn zu Gott? Ist es für mich denkbar, dass seine Gegenwart mir so viel Freude ins Leben gibt, so viel Sinn, so viel Inhalt und auch so viel Leben, dass es sogar ich mir vorstellen kann, ihn zu suchen und dabei das Essen auf die Seite zu schieben. Fasten und Gebet. Jesus hat auch gefastet. Übrigens, ganz am Anfang noch. Ich bin auch selber frisch in diesem Gebiet. Ich bin da ein bisschen am Umexperimentieren. Also ich kann euch nicht aus dem Erfahrungsschatz erzählen von den letzten 30 Jahren. Gar nicht. Und ich bin das jetzt am Entdecken und ich freue mich mit euch, das zusammen zu entdecken und ein bisschen Hunger zu machen vielleicht auf das. Und etwas zur Entlastung zum Thema Fasten und Gebet. Es gibt kein Gebot, dass du das machen musst. Es ist kein Zwang. Es ist freiwillig. Es steht weder in den 10 Geboten, noch hat Jesus irgendwo das die ganze Zeit gesagt, hey, wenn ihr wollt, vor allem mit mir unterwegs gewesen, fasten, das ist oberste Priorität. Nein, es ist freiwillig. Es ist kein Gebot. Und ich habe selber gestaunt, ich habe das erforscht, ich habe ein bisschen geschaut und es steht nie, ne? Ausser im Alten Testament gibt es eine Situation, wo er vom ganzen Volk gesagt, jetzt ist es dran, fasten und beten. Aber von Jesus wird das nie so gelehrt, aber es wird darüber geredet. Und wo Jesus in der Wüste war, viele von euch kennen die Geschichte, ist er versucht worden von Satan. Und er hat ihm gesagt, er soll aus diesen Steinen doch Brot machen. Und er war am Fasten, 40 Tage. Also die Versuchung war gross. Und so ist die Geschichte gewesen. Da trat der Versucher zu ihm heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Und Vers 4, aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Es ist so interessant, dass Jesus da nicht zu Satan sagt, nein, ich bin stark im Verzicht. Ich bin der Sohn Gottes, ich schaffe das. Er hat nicht gesagt, er hat mit dem nicht angefangen darüber reden, wie gut das er ist, dass er verzichtet, sondern er hat den Blick auf ganz etwas anderes gelenkt. Er hat gar nicht von dem geredet, was er verzichtet, sondern er hat von dem geredet, was ihn nährt und ihm Leben gibt und ihm Freude gibt. Er hat den Horizont erweitert und hat gesagt, weisst, das Essen ist nicht das Einzige. Ich kenne eine Nahrung, die ist noch grösser. Und die gibt mir Leben. Und es ist die Nähe von Gott und sein Reden selber. Ich glaube, es ist, wenn wir über Fasten und Gebet reden, dann ist das Thema gar nicht so sehr, was dir das Essen selber, sondern vielmehr ist das Thema, was ist Gott für mich im Leben? Das ist für mich die zentrale Frage, wenn wir über das Thema nachdenken. Und ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Fasten und ich möchte mit euch einen Text lesen jetzt und möchte euch bitten, auf das zu achten. Es gibt eine gesetzliche Art von Fasten und Gebet. Das machst du, weil es sich gehört. Das machst du, weil es im Gesetz so ist. Das machst du, weil es die Religion irgendwie vorgibt. Eine gesetzliche Art von Fasten und Gebet. Und dann gibt es eine andere Art von Fasten. Ich nenne das sehnsüchtige Highway-Fasten. Achtet euch mal in dieser Geschichte, die wir jetzt zusammen lesen, auf diese zwei Arten von Fasten. Und zwar in Matthäus 9, 14 bis 21 hat es eine Diskussion gegeben. Die einen sind zu ihm gekommen. An einem anderen Tag kamen die Jünger von Johannes zu Jesus und erkundigten sich. Wir und die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Die haben gefunden, da ist irgendetwas schief, die sind nicht richtig ernsthaft. Wie kann das sein, dass die nicht fasten? Dazu mal ist das Gesetz, für religiöse Menschen hat Gulden einmal in der Woche fasten und für die ganz gut Religiösen hat Gulden zweimal in der Woche fasten. Also das ist so die Welt, wo wir uns drin bewegen. Und die Jünger von Jesus haben das einfach nicht gemacht. Und haben sie gefunden, hey, das müssen wir da mal klären. Was läuft eigentlich mit deinen Jüngern? Und er fragt sie dann, sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde noch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides erhalten. Spüren wir etwas von dem, dass Jesus sagt, schau, es gibt mit meinen Jüngern, in meinem Reich und im Unterwegssein mit mir, gibt es eine ganz neue Art von Fasten. Die ist nicht von Regeln, nicht von Gesetzlichkeit prägt, sondern von einer tiefen Sehnsucht. Er bringt sogar fast ein bisschen das Bild von dem Liebeskummer da rein. Also die Art von der Beziehung, die er beschreibt, ist nicht von Schöpfer zu Geschöpf im Zusammenhang mit Fasten, auch nicht von König zu Diener, sondern das Verhältnis, das er da beschreibt, in dem Zusammenhang ist, von Brut und von Bräutigam. Ich glaube, er will ihnen mitteilen, ja, Fasten darf ein Thema sein, aber es kommt aus einer ganz anderen Richtung. Es kommt nicht aus der Richtung vom Gesetz, wie man sieht und muss und weiss, was, wie man fromm ist, sondern es kommt aus der Richtung von der Sehnsucht. Es kommt aus der Richtung vom Liebeskummer, schon fast. Weil da ist ja Brut, die auf den Bräutigam wartet. Da kommt aus einem Hunger nach Gott. Ich glaube, darum erzählt er auch gerade nach dem Thema mit dem Fasten das mit dem Schluch und das mit dem Stück Stoff. Weil er sagt, jetzt kommt eine ganz neue Art von Beziehung. Die passt nicht einfach in alte religiöse Formen, sondern sie entspringt aus einer Sehnsucht und braucht auch neue Formen. Und ich glaube, Jesus... Und ich glaube, auch die Zeit und auch das Nachdenken über das Fasten stellt uns ganz, ganz andere Fragen. Und viel tiefere Fragen. Als nur über unsere Küche und über unsere Teller, sondern viel mehr fragt sie uns, was für eine Art von Beziehung kannst du dir vorstellen zu Gott? Kannst du dir den Hunger und die Sehnsucht zu Gott und die Beziehung so intensiv vorstellen, dass du sogar das Essen vergisst? Ich glaube, das ist die Frage, wo wir uns zu diesem Thema stellen sollen. Es ist eine Frage, auf welcher Ebene bewegt sich unser Verhältnis zum dreieinigen Gott? Ich glaube, Jesus möchte die Frage in allen seinen Themen, wenn er vom Fasten redet, immer auf das lenken. Gibt mir Gott so viel Freude? Ist das Verhältnis so intensiv und so tief, dass das für mich überhaupt denkbar ist, ohne Gesetzlichkeit? Und ich habe mir aufgeschrieben, Fasten fordert nicht unseren Teller, sondern es fordert unsere Art von der Beziehung zum dreieinigen Gott, zum Vater, unsere Beziehung zum Sohn und unsere Beziehung zum Heiligen Geist. So wie Jesus am Teufel auch nicht gesagt hat, ich schaffe das, ich bin stark genug, ich kann verzichten. Sondern er hat gesagt, nein, ich kann das auch nur, weil ich habe eine andere Quelle, wo mir Leben und Freude und Sinn gibt, wo mir so viel bedeutet. Und das, glaube ich, das Thema kann ein Moment sein, zum Überlegen, wie tief und auf welcher Ebene lebt die Beziehung? Kann ich die wirklich mit einem verliebten Bärli vergleichen? Das passt uns vielleicht jetzt nicht so. Jesus hat das Bild jetzt da gebraucht. Vom Brut und von der Bräutigam. Vom Bräutigam. Und im Psalm 63 habe ich ein Wort gefunden für etwas von dieser Art von Beziehung. Da wird eine Ebene von Beziehung und von Sehnsucht Gott gegenüber beschrieben. Und ich finde, das kann man sich als Ziel nehmen. Das kann man sich, von dem kann man sich inspirieren. Und ich möchte es mit euch lesen. 63, 2 bis 6. Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen, Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden bei dir, zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Ich weiß nicht, ich finde es interessant, dass das da innen so beschrieben wird. Ich habe das zuerst nicht gesehen. Ich habe einfach gewusst, es ist ein Sehnsuchtspsalm. Und dann habe ich gelesen, und dann denke ich, das ist schon, vielleicht ist es so gleich so ein richtiger Fastenpsalm. Er sagt, die Nähe zu Gott und die Suche nach ihm bedeutet ihm mehr, gibt ihm mehr Freude als ein festliches Mahl. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich das überhaupt nicht vorstellen kann. Moment einmal, ein festliches Mahl. Aber ich wünsche mir mehr Momente, wo das für mich wirklich klar ist. Und natürlich ist seine Freude und seine Schönheit und seine Macht mehr als ein riesiges Buffet. Und ich kann mir vorstellen, auf das zu verzichten und dafür näher und mehr von seiner Freude zu erleben. Also Fasten und Gebet fordert unsere Seele und unser Herz ganz stark raus und fragt uns, welche Art von Beziehung können wir uns vorstellen zu Gott. Ich möchte das zusammenfassen. Ich glaube, Jesus und die Bibel bringt das Fasten in ein ganz anderes Licht. Und ich möchte das nochmal einfach hören dürfen. Ich habe die Verse nochmal zusammengenommen, vorher angeschaut haben, und dürfen das einfach mal auf euch wirken lassen und euch überlegen, wie ist das Thema Fasten und Gebet in dem Licht zu verstehen. Psalm 63,3 heisst, ich suche dich in einem Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Matthäus 14,15, die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen weggenommen wird, dann werden sie fasten. Und Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Das ist die Ebene, wo wir suchen können. Das ist die Ebene, wo wir ausrufen können. Und das ist die Ebene, wo wir Gott und unserem Herz selber zusprechen können. Dass wir diese Art von Beziehung suchen. Ich glaube, das Fasten ist eine Proklamation genau in diese Richtung. Dass ich mir das wünsche, dass ich mir das will und dass ich das vielleicht sogar schon ein bisschen erlebe. Und ich möchte mit euch noch einen zweiten Text anschauen, wo das Fasten zum Zug kommt und wo nochmal ganz stark das Fasten als eine Strategie, um unseren Glauben aufzubauen, unser Vertrauen stärken, beschrieben wird. Und wo man ganz stark das Bild von dem Ruder, finde ich, in dem Text sehen, und das war Matthäus 17. Kennt ihr zufällig die Geschichte von Matthäus 17, 14 bis 21? Ja, das ist gemein, das könnte ich auch nicht. Aber wenn ihr sie gehört, dann vielleicht, habt ihr herausgefunden, Eli? Also, ja. Ich möchte dort in eine Geschichte eintauchen und die fängt so an, beim 14. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, heb Erbarmen mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Jesus rief, was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt diesen Jungen her zu mir. Jesus bedrohte den Dämon, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und dieser verließ den Kranken. Vom selben Moment an war der Junge gesund. Als sie später unter sich waren, fragten die Jünger, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und jetzt möchte ich sagen, das biegselt vielleicht ein bisschen, so sagt es der Arztdame. Und ich glaube, es gibt Stellen, die biegsen ein bisschen, aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass am Schluss etwas Heilsames daraus entsteht. Ich finde es nicht fair, was er so sagt. Ich finde es sehr schwierig. Er sagt, weil ihr nicht wirklich vertraut. Er sagt, du hast übersetzt mit Glauben. Ich finde es eine unglückliche Übersetzung. Was unserer Sprache viel näher kommt, ist, weil ihr nicht wirklich vertraut. Spüren darin Vertrauen ist viel mehr das Beziehungswesen drin. Glauben ist manchmal so Kopfsache. Ich stelle mir etwas extrem fest vor und dann passiert's. Nein, es ist ein Beziehungswort, wo da gebraucht wird, mit Glauben übersetzt wird. Also, weil ihr nicht wirklich vertraut, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Und dann gibt es noch einen Vers in Klammern, der steht nicht in allen Übersetzungen. Ich erzähle euch aber, warum ich glaube, dass der da ganz wichtig ist. Und am Schluss sagt er, diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Also er redet da zuerst über das Vertrauen und nachher gibt er ihnen aber auch eine Strategie, um ihr das Vertrauen aufzubauen. Eine Möglichkeit, und das ist Fasten und Gebet. Von der ganzen Bibel her glaube ich nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, unser Glauben aufzubauen, unser Glauben zu verstärken. Aber da ist es erwähnt, in dieser Geschichte, wo es so stark ums Vertrauen geht. Ich gebe euch ein Werkzeug an die Hand. Gebt durch Gebet und Fasten könnt ihr die Nähe und die Sehnsucht und euch ein Vertrauen aufbauen und stärken. Weil wenn das nicht würdest, da, ich möchte euch ein Bild geben dafür, was das für mich würde bedeuten. Ich glaube, und das muss ich euch noch vorlesen, aus einer anderen Geschichte hat der Mann, wo der Bub gebracht hat, folgendermaßen reagiert, wo Jesus mit ihm geredet hat. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das ist ein Schrei, wo unser Fasten kann begleiten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn du findest, dass Glauben und Vertrauen so ein grosser Schlüssel ist, dann schreie ich zu dir und sag, hilf meinem Unglauben. Das ist die Reaktion von dem Vater und ich glaube, der Schrei kann uns eine Zeit vom Fasten und Gebet, ganz stark begleiten. Aber ich möchte euch ein Bild geben, was kann passieren, wenn Vers 21 nicht da stehen. Ihr kennt diese Situation vielleicht. Die ist hier im Haus vorzufinden. Würde es dir etwas bringen, wenn ich dir würde sagen, liebe Mann, liebe Frau, der Schlüssel ist dort in diesem Kästchen. Ich wünsche dir einen guten Abend. Es ist vielleicht kalt, du gehst zu dem Kästchen her und du merkst, du hast den Code ja gar nicht. Was bringt dir das, wenn du weißt, wo der Schlüssel ist, aber du hast den Code nicht, um den Schlüssel rauszunehmen? Du bleibst draussen in der Kälte. Und ich glaube, genau das passiert mit dem Thema Vertrauen häufig. Ja, ich weiss schon, dass Vertrauen ein Schlüssel ist. Aber mein lieber Jesus, was bringt mir das, wenn ich nicht zu dem Schlüssel herkomme? Ich glaube dir das schon. Das Glauben, durch Glauben alles möglich ist. Aber was bringt mir das, wenn ich nicht zu dem herkomme? Das ist genau der Schrei von dem Vater. Ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Das bringt uns eigentlich ja wie nichts. Also mir geht es so. Das bringt mir wie nichts, wenn man einer sagt, wo der Schlüssel ist, aber nicht sagt, wenn ich zu dem Schlüssel herkomme. Ich habe es für mich so aufgeschrieben. Ich brauche den Schlüssel für den Schlüssel. Und ich finde da ein Geheimnis drin. Das ist ein Schlüssel für den Schlüssel kann sein. So wie ich Jesus verstehe. Kann sein, eine Zeit vom Fasten und Gebet. Das kann eine Strategie sein, um zu dem Schlüssel herzukommen. Das höre ich da Jesus sagen. Vielleicht sagst du, das habe ich probiert. Das bringt im Fall nichts. Vielleicht, ich habe es von mir nicht behauptet, ich habe es probiert und es bringt nichts. Ich bin noch nicht so weit, aber ich bin dran am Experimentieren. Ich habe es euch gesagt mit dem Thema. Und ich höre Jesus sagen, manchmal kommst du nicht zu dieser Art von Glauben, als nur durch Fasten und Gebet. Die Frage ist nicht, was ist der Schlüssel, sondern die Frage ist, was ist der Schlüssel zum Schlüssel? Es ist unsere Strategie, es kann eine Strategie sein von vielen, um unseren Glauben aufzubauen und Gott mehr zu erleben. Und ich möchte über diese drei Begriffe, die sind immer in der Gefahr. Der Glaube, das Gebet und das Fasten. Ich glaube, das sind drei Sachen, die immer in der Gefahr sind, irgendwo technisch zu werden. Irgendwo nicht mehr beziehungsorientiert zu werden. Irgendwo zu denken, es ist so ein Trick, um Gott zu überlisten, damit er mir gibt, was ich will. Es ist immer die Gefahr, bei diesen drei Sachen, beim Fasten, beim Gebet und beim Glauben, dass es so ein Trick wird, um Gott auszudrücken und von ihm bekommen, was man will. Aber ich möchte sagen, die drei Begriffe sind alle immer beziehungsorientiert und highway-orientiert zu verstehen. Gebet ist ein Moment von der Sehnsucht, vom Hunger nach Gott, von der Gemeinschaft mit ihm. Fasten genauso und Glauben ist genauso ein Verhältnisbegriff und kein technischer Begriff. Ich bin mir bewusst, dass bei diesen drei Begriffen die Gefahr immer da steht. Aber Jesus fordert uns auf, sie neu zu füllen mit beziehungsorientiertem Denken. Für mich ist das die einzige Art, um mich als Fasten herzunähern. Mich dem anzunähern, dem Thema, will ich dann sagen, es geht mir um einen Schrei nach dir. So wie im Psalm 63. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung zu ganz praktischen Tipps, die mir sehr geholfen haben. Ich habe das letzte Mal gesagt, es gibt Sachen, die scheitern daran, dass man keine praktische Idee hat, wie man das machen soll. Ich möchte euch mit Ihnen nehmen, was ich entdeckt habe. Was mir hilft, ist klein anfangen. Ich habe über 10 Jahre gedacht, es gibt nur 2 Sachen. Entweder gar nie fasten oder dann 40 Tage am Stück. Hey, es gibt noch ganz viel zwischen. Du kannst zum Beispiel einfach eine einzige Mahlzeit mal rauslassen und die Zeit mal verwenden, um Gott zu suchen und mit ihm Gemeinschaft zu bringen. Kein Problem. Die Juden haben ja das auch nicht unbedingt gekannt, dazu mal mit diesen 40 Tagen. Das ist nicht Standard gewesen, sondern was sie gekannt haben, ist einfach einmal in der Woche. Aber hey, wir dürfen auch klein anfangen. Das hat mir Mut gemacht. Und übrigens ist ja interessant, wenn ich heute euch würde sagen, weisst, ich bete nie, aber einmal im Jahr bete ich 40 Tage. Oder noch schlimmer tönt es bei der Ehe, weisst, ich treffe mich ja nicht viel mit meiner Frau, aber wir haben eine gute Beziehung, weil einmal im Jahr sind wir 40 Tage zusammen. Das klingt immer komisch, aber beim Fasten ist es für uns ganz normal. Ich glaube, es ist eine Chance, anders darüber zu denken und zu sagen, hey, es kann etwas Regelmässiges werden, ein Lebensstil. Einfach mal einmal in der Woche, 1 Mahlzeit, 2 Mahlzeiten, vielleicht 3 Mahlzeiten, und mal schauen, was passiert. Das muss sich ja dann schon lohnen, weil es geht ums Essen, da bin ich mir bewusst. Aber man muss es ausprobieren. Was mir auch hilft, ich weiss nicht, kennt ihr die Telefone, die machst du einfach nie, die tust du immer rausschieben. Es sei denn, du machst dir ein halbes Jahr vorher einen Termin, und dann weisst, jetzt kommt der näher, und jetzt muss ich das Telefon machen. Ich weiss nicht, vielleicht bin ich der Einzige, wäre peinlich, aber vielleicht gibt es 1, 2, die das auch kennen. Und beim Fasten ist es für mich genau gleich gegangen. Ich habe es immer mehr vorgenommen. Ich habe es nie gemacht. Weil ich immer gedacht habe, spontan. Ich wollte es spontan machen. Nein, Joel, am Schluss ist das Essen dann gleich zu fein. Du machst es nicht. Also ich habe mir das mit meiner Familie besprechen, lang vorausplanen. Dann ist das langsam auf mich zugekommen. Und dann habe ich es überwinden. Anders habe ich es nie geschafft. Etwas, was uns Essen auch gibt, und darum habe ich aufgeschrieben, die Zeit vom Fasten planen. Etwas, was uns Essen auch gibt, ist Struktur. Das darf man nicht unterschätzen. Das Essen gibt uns Freude, es gibt uns Energie, aber es gibt uns auch Struktur im Tag. Und wenn das Essen plötzlich weg ist, dann kann es recht bodenlos sein, was die Tagesstruktur angeht. Ich habe das so erlebt. Und es ist sehr hilfreich, wenn man sich ein bisschen überlegt, was man in dieser Zeit macht. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Ach, da. Anfangen mit einem Gebet zum Heiligen Geist, dass er die Zeit führt. Ein bisschen Worship hören. So, please. Ein Gebetsspaziergang, Psalm 63 lesen. Ein Lieblingsvers meditieren oder darüber nachdenken. Also ein bisschen einen Ablauf sich geben. Sonst könnte es bodenlos werden, die Zeit. eine Frage, die mir kürzlich begegnet ist, kann man das während dem Arbeiten machen? Ich finde, wenn man auf dem Bau schafft, absolut nicht. Das ist meine Erfahrung. Also, wenn bei mir zum Mittag bis zum 4 Uhr gelangt hat von der Energie her auf dem Bau, dann ist es gut gewesen. Bei mir ist das absolut kein Thema gewesen, wenn ich auf dem Bau geschafft habe. Fasten während der Arbeitszeit. Jetzt ist es ein bisschen anders. Je nach Beruf kann ich dir nicht sagen. Aber optimal finde ich es, wenn man sich einen freien Tag nimmt und 1-2 Essen mal auslässt und versucht, Gott zu suchen in dieser Zeit. Und zum Schluss würde vielleicht jeder Arzt auch sagen, vergiss nicht zu trinken, weil die regulären Zeiten, wo du dann Flüssigkeit zu dir nimmst, hast du dann einfach nicht. Ja, ich freue mich jetzt eigentlich, dass wir jetzt eine Zeit haben mit Gott, eine Zeit haben, wo wir ihn suchen können, im Lobpreis. Und auch die Möglichkeit, es gibt auch die Möglichkeit, für sich zu beten lassen, sich zu segnen lassen. Und vielleicht gerade auch über dem Thema von dieser Art, von dieser Beziehung, von dem Psalm 63, sich zu fragen, will ich das? Kann ich mir das vorstellen? Suche ich diese Ebene von tiefen Verhältnissen zu unserem Gott? Und darum möchte ich auch schliessen mit dem Psalm 63, Vers 3 und 6. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen Mahl. Amen.